Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Wenn man hört seltene Erkrankungen, dann fragt man sich natürlich, warum sollte ich mich damit beschäftigen? Naja, weil seltene Erkrankungen gar nicht so selten sind. Laut Bundesgesundheitsministerium sind in Deutschland ca. 4 Millionen Menschen, in Europa sogar ca. 30 Millionen Menschen davon betroffen. Jetzt kommt aber das Aber. Wir kennen auch ca. 8000 verschiedene seltene Erkrankungen. Einige kommen natürlich häufiger vor, andere sind echte Raritäten. Über 70% der seltenen Erkrankungen sind genetisch bedingt oder genetisch mitbedingt. Das heißt, sie werden vererbt. Und eine nicht ganz so seltene Erkrankung ist der Morbus Fabry. Der wird ebenfalls vererbt und geht häufig auch noch mit Schmerzen einher. Aber wie entsteht er wirklich? Wer ist davon betroffen? Und sind alle Familienmitglieder, die an Morbus Fabry erkranken, gleich betroffen? Welche Symptome treten auf? Wie kann man ihn diagnostizieren? Und was ist so typisch an Fehldiagnosen? Und gibt es auch eine Behandlung? Dies und viele weitere wichtige Fragen beantwortet heute unsere Expertin, Frau Dr. Dorothea Fargo. Sie ist Fachärztin für Anästhesie, hat die Zusatzbezeichnung Spezielle Schmerztherapie und Notfallmedizin und ist Co-Leiterin des regionalen Schmerzzentrums der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, DGS, in Pohlheim bei Gießen. Liebe Dorothea, schön, dass du da bist.
Hallo Silvia, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, wieder beim Podcast mitmachen zu dürfen.
Ja, heute haben wir uns mal den Morbus Fabry vorgenommen und da drängt sich natürlich erstmal die Frage auf, um welche Erkrankung handelt es sich eigentlich beim Morbus Fabry?
Ja, der Morbus Fabry, der ist eine sogenannte lysosomale Speicherkrankheit. Lysosomal oder Lysosom, ist der Müll in der Zelle. Und wenn man an einem Morbus Fabry leidet, kann man sagen, der Müll lagert sich in der Zelle an und führt dadurch zu Erkrankungen, die wir sicher auch gleich noch besprechen werden. Die Ursache ist eine Genmutation im sogenannten GLA-Gen. Und dieses Gen ist dafür zuständig, dass die Alpha-Galactosidase A produziert wird. Das ist ein Enzym, was eine gewisse Aktivität hat, um eben diesen Müll, diese Lysosomen aus den Zellen zu schleusen. Und ich beschreibe das immer so ein bisschen so für meine Patienten. Sie müssen sich das vorstellen, wie wenn sie den Müll vor die Tür stellen, dass die Müllabfuhr kommt. Jetzt kommt aber die Müllabfuhr nicht oder ist unterbesetzt oder hat viel zu wenige Autos, Mitarbeiter, was auch immer. Und dann lagert sich dieser Müll vor ihrer Tür an. Es gibt so schöne Bilder aus Neapel, wenn die Müllabfuhr streikt, wie sich dann die ganzen Müllberge türmen. Und so muss man sich das ungefähr vorstellen.
Und wie häufig kommt es vor, dass so ein Morbus Fabry auftritt?
Laut Literatur sagt man, eine Person von 40.000 bis eine Person zu 117.000 ist betroffen. Aber es gibt natürlich eine sehr hohe Dunkelziffer. Ich denke, ich teste ja ein bisschen, da kommen wir auch noch dazu. Sie wird ein bisschen niedriger, diese Dunkelziffer, aber irgendwo dazwischen werden wir uns befinden.
Jetzt hast du ja gesagt, eine hohe Dunkelziffer. Das heißt, es ist sehr schwierig wahrscheinlich zu diagnostizieren. Da treten ja sehr viele unterschiedliche Symptome auf. Welche Symptome sind das denn?
Ja, zu diagnostizieren, das ist gar nicht so schwer, aber überhaupt einfach mal dran zu denken, weil es ist ja nicht die einzige seltene Erkrankung. Es gibt ja, wie du gesagt hast, ganz, ganz, ganz viele. Und das Wichtige ist überhaupt da mal dran zu denken. Und die Symptome, die können einen daran denken lassen, überhaupt zu testen oder überhaupt daran zu denken. Und die Symptome können zum Beispiel die Nerven betreffen. Deswegen sind wir hier in der Schmerztherapie. Absolut richtig. Und da sind besonders so Nervenschmerzen, neuropathische Schmerzen, die da vorherrschen. Besonders, wenn es darum geht, dass der Patienten Stressoren ausgeliefert ist, also Trigger wie Stress, Hitze, Kälte, Fieber ist zum Beispiel ein großes Problem. Und dann können so Krisen entstehen. Aber dieser Müll, der kann sich halt auch in allen anderen Zellen anlagern, wie zum Beispiel in Gefäßen. Und unsere Gefäße versorgen das Hirn, das Herz, die Nieren. Und wenn diese Gefäße nicht gut durchgängig sind, kann es eben zum Beispiel zu frühen Schlaganfällen oder frühen Herzinfarkten kommen. Und das sind auch nochmal wirklich wichtige Diagnosekriterien oder Symptome, bei denen man an einen Morbus Fabry denken kann oder sollte. Aber auch die Augen können betroffen sein. Ja, das ist recht vielschichtig und das sind so die Hauptursachen oder Symptome.
Wenn jetzt, du sagst, die Augen sind betroffen, es gibt ja häufig auch gerade beim Augenarzt dann diese Diagnose. Was ist so das Typische an den Augen?
Da gibt es eine ganz spezielle Veränderung, die Cornea Vercellata. Das kann der Augenarzt in der sogenannten Spaltlampenuntersuchung diagnostizieren oder sehen. Das heißt, das ist zum Beispiel eine sogenannte pathognomonische Symptom, nicht eine Erkrankung, wo der Augenarzt sofort an einen Morbus Fabry denken sollte. Der ist allerdings selten. Das heißt, die Frage ist, denkt er dran? Das heißt, wenn ich Hausarzt bin, Internist, Anästhesist und lese so einen Befund, sollte bei mir auf alle Fälle ein Alarmglöckchen im Kopf angehen. Da könnte ein Morbus Fabry dahinter stecken.
Jetzt hast du ja gesagt, der ist wird vererbt und es ist ein Defekt von der Galactosidase A. Kannst du mal sagen, wer ist denn von so einem Defekt betroffen? Betrifft es immer ganze Familien oder wie läuft das ab mit der Vererbung?
Ja, also es ist eine sogenannte X-chromosomale Krankheit. Das heißt, diese Krankheit befindet sich auf dem X-Chromosom. Wir zwei sind Frauen, das heißt, wir haben zwei X, deswegen sind wir Frauen. Und die Männer, die haben ein X und ein Y. Das heißt, wenn ein Mann betroffen ist, da er nur ein X hat, ist er meist schwerer betroffen als eine Frau, weil wir das zweite X zum Ausgleichen haben. Und jetzt spielt natürlich die Vererbungslehre ist halt einfach dabei. Das heißt, wenn ein Mann ein Morbus Fabry hat, dann sind immer alle seine Söhne gesund. Weil sie sind Söhne, weil sie das Y von ihrem Papa bekommen haben. Das X von der Mama. Die ist ja gesund. Also vermutlich. Wenn eine Frau betroffen ist, die ein Morbus Fabry hat, kann sie 50% dieses Krankgen an ihre Söhne und an ihre Töchter weitergeben. Das ist der Unterschied. Töchter von Männern sind immer betroffen, weil sie das eine X vom Papa kriegen. Das ist das betroffene Gen oder das betroffene Chromosom. Und das vermutlich gesunde kommt halt von der Mutter. Das heißt, sie haben zwei Chromosomen, wo sich dann auch die Ausprägung auch unterscheiden.
Das heißt, man bräuchte dann, um eine Diagnose zu stellen, einen genetischen Test.
Ja, also es ist so, dass man bei Männern tatsächlich auch erstmal nur die Enzymaktivität der Alpha-Galactosidase messen kann. Wenn die vermindert ist, schließt sich ein Enzymtest an. Bei Frauen, weil wir eben dieses zweite X zum Ausgleichen haben, kann diese Enzymaktivität normal sein. Das heißt, bei denen wird immer gleich ein genetischer Test gemacht. Das heißt, das X-Chromosom oder beide X-Chromosome untersucht. Man weiß ja nicht, auf welchem es ist. Mittlerweile ist es auch so, dass einige Labore schon gleich auch beim Mann das X, also die genetische Untersuchung anschließen, nicht nur die Enzymaktivität messen, um einfach da sicher zu gehen.
Jetzt können ja, du hast ja gesagt, es sind ganz viele verschiedene Symptome. Wir haben auch davon gesprochen, von neuropathischen Schmerzen. Wir hatten ja gerade auch Podcasts gemacht zu dem Thema neuropathische Schmerzen. Die sind ja unheimlich vielfältig. Wie kann man denn da jetzt auf so eine Idee kommen, wenn jemand neuropathische Schmerzen hat, dass man an einen Fabry denkt?
Ja, also es sind meistens die Akren betroffen, also das, was sozusagen von einem wegsteht, Hände, Füße. Die sind häufig betroffen. Oft ist die Nervenleitgeschwindigkeit beim Neurologen, die da gemessen wird, normal. Patienten haben manchmal oder teilweise eine Small-Fiber-Polyneuropathie. Das ist vielleicht durch eine Hautbiopsie getestet worden. Und besonders kommt es in Krisen. Also wenn jemand Fieber hat, zum Beispiel Infekte, Wachstum, Stress, zu diesen verstärkten Schmerzen oder Attacken oder Schüben, wie man das auch immer nennen möchte. Und die Patienten, gerade wenn sie jung sind, berichten oft, dass zum Beispiel, wenn es sehr warm ist im Sommer oder wenn sie lange Schuhe anhatten, dass sie da ein Problem kriegen und schnell brennende Füße bekommen. Also brennende Füße ist oft so ein, was genannt wird, also so ein Symptom, was sehr schnell genannt wird von den Patienten.
Jetzt hast du gesagt, schon bei jungen Menschen, wann beginnen denn so die Symptome? Wie alt sind die?
Ja, das kann man gar nicht so genau sagen. Auch das ist natürlich wieder auf das Gen, welches mutiert ist, beschränkt oder zieht sich darauf an, weil dieses GLA-Gen unterschiedliche Mutationen haben. Und diese unterschiedlichen Mutationen sind auch in ihrer Ausprägung verschieden, was sie machen. Also manche treffen mehr Herz, manche mehr Niere, manche mehr Schmerzen. Es gibt tatsächlich auch Varianten unklarer Signifikanz. Da wissen wir gar nicht, ist das wirklich ein Morbus Fabry oder ist das nur eine Mutation, wo wir es nicht so genau wissen? Und die sind auch mit dafür verantwortlich, was da für eine Ausprägung ist, wie stark das ist und wann es auch beginnt. Und es kann im frühen Kindesalter beginnen. Also ich hatte einen Jungen mit 9 Jahren, der da schon die ersten Symptome hatte. Und das kommt natürlich auch darauf an, wie viel Müll sich in diesen Zellen anlagert. Ja, je mehr sich anlagert, desto weiter ist die Erkrankung vielleicht auch schon fortgeschritten.
Gibt es vielleicht auch noch äußerliche Zeichen oder Symptome, bei denen man so an so eine Erkrankung vielleicht denken muss?
Ja, es gibt sogenannte Angiokeratome. Ich sag mal, für Laien, das sind rote Punkte auf dem Körper. Das haben viele auch mit dem Bluthochdruck. Aber einfach im Zusammenhang und wenn man das sieht bei der körperlichen Untersuchung, sollte man einfach dran denken.
Und du hast gesagt, der Test ist ein Gentest. Jetzt, was braucht man für ein Material? Was muss man machen, wenn man so einen Gentest machen möchte? Wo gehen die Patienten hin? Wer kann das machen?
Genau. Gentest ist in dem Sinne recht einfach. In Anführungszeichen muss man nur Blut abnehmen. Und zwar ein EDTA-Röhrchen. Jetzt denken sich vielleicht Kollegen, oh Gott, ich darf doch gar keine genetischen Tests machen. Ich bin kein Humangenetiker, ich habe nicht diese spezielle Schulung dafür. Wenn man aber einen begründeten Verdacht auf eine spezielle Krankheit hat, wie zum Beispiel den Morbus Fabry, dann darf ich auch als Nicht-Humangenetiker diesen Bluttest machen. Aber es muss ein begründeter Verdacht sein. Also ich kann nicht das ganze Gen diagnostizieren und sagen, ja, Demenzrisiko ist hoch oder sowas, sondern es geht nur um den Morbus Fabry oder diese spezielle Erkrankung, die wir testen wollen. Und dann wird Blut abgenommen und es gibt von den Laboren verschiedene Möglichkeiten, zu denen man das hinschickt. Das sind spezialisierte Labore, das wird nicht in einem normalen Labor meistens gemacht, wo man Blut für Nierenwerte oder Leberwerte hinschickt. Und die bieten entweder an, dass man das vorher auf eine sogenannte Trockenblutkarte gibt. Das kennen vielleicht viele vom Fersenblut, vom Neugeborenen-Screening, so ähnlich ist das auch. Oder dass man eben dieses ganze Röhrchen, dieses EDTA-Röhrchen an das Labor schickt und die machen alles weitere für einen. Weil bei so einer Trockenblutkarte muss man immer darauf aufpassen, dass das wirklich gut getrocknet ist. Und wenn man das so in der Praxis nicht gut hinkriegt, das dauert schon manchmal einen Tag, anderthalb. Und das ist dann in einem Umschlag, das ist nicht gut. Deswegen bieten die meisten Labore mittlerweile auch an, dass man da ein EDTA-Röhrchen hinschickt.
Wo findet man dann jetzt einen spezialisierten Arzt oder eine spezialisierte Ambulanz oder so ein Labor, wo man hingehen kann als Patient?
Also es gibt Firmen, die, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich noch drauf, die eine Therapie anbieten. Die bieten auch an, dass man Tests macht. Die wissen natürlich nicht, dass man getestet wird oder wer da getestet wird und was dabei rauskommt. Das kann man natürlich erfragen. Es gibt spezialisierte Labore in Rostock. Wir schicken nach Bad Oeynhausen. In München gibt es Labore. Also da muss man sich ein bisschen erkundigen. Aber es gibt verschiedene spezialisierte Labore, die das einfach anbieten.
Jetzt hast du ja schon gesagt, wenn man jetzt diese Diagnostik hat, dann gibt es jetzt auch eine Behandlung. Und wie würde jetzt die Behandlung aussehen und braucht jeder diese Behandlung?
Das ist natürlich eine gute Frage. Ich führe diese Behandlung oder die Erstbehandlung nicht durch, weil diese Patienten müssen erstmal in ein spezialisiertes Zentrum gehen. Ich wohne hier in Polheim, das ist in Mittelhessen. Wir haben in Gießen ein wunderbares Zentrum für seltene Erkrankungen. Da ist die Oberärztin Frau Dr. Lampe. Mit der arbeite ich sehr gerne zusammen. Die ist komplett gut in ihrem Fach und extrem freundlich. Und wir schicken dann unsere Patienten hin. Es ist manchmal etwas lustig, wenn man ältere Menschen dahin schickt und sie in der Kinderklinik landen, weil seltene Erkrankungen sind eben in der Kinderklinik angesiedelt. Aber die Patienten werden dann wirklich von oben bis unten durchgecheckt im Rahmen von einem stationären Aufenthalt. Weil ich bin Schmerztherapeutin, das heißt, die Patienten sind sehr wahrscheinlich aufgrund der Schmerzen bei mir. Man guckt nach den Nieren, man guckt nach dem Herz, man guckt nach dem Gehirn, macht MRT-Aufnahmen, Echokardiografie, Urintests, Blutabnahmen, also läuft ganz viel. Und dann wird zusammen mit den Kollegen im Zentrum für seltene Erkrankungen überlegt, kommt eine Therapie in Frage. Per se, wenn es eine echte Genmutation vom Morbus Fabry, vom GLA-Gen ist, dann gibt es verschiedene Therapien, wenn es eine Variante unklarer Signifikanz ist, da geht die Therapie aktuell ein bisschen weg davon, weil diese Therapie ist extrem teuer. Also so Monatstherapiekosten von einem Kleinwagen und mehr gehen da in den Patienten, sodass da wirklich auch eine Sicherheit herrschen muss. Möglichkeiten zur Therapie, hast du gefragt, ist einmal eine sogenannte Enzymersatztherapie. Da gibt es 2 oder 3 Firmen, die das Medikament anbieten, was alle 2 Wochen gewichtsadaptiert dem Patienten infundiert wird, im Verlauf dann auch in Heimtherapie. Und es gibt noch eine sogenannte Chaperon-Therapie. Da passen nicht alle Mutationen drauf, deswegen ist es auch da wichtig zu schauen, welche Mutation ist es. Das ist eine Tablette, die alle 2 Tage eingenommen wird. Die hilft sozusagen dem Körper, das Enzym, was falsch gefaltet ist. Und weil es falsch gefaltet ist, kann es nicht so wirken, wieder richtig zusammenzufalten. Und diese Tablette muss alle 2 Tage genommen werden. Man muss vorher und hinterher 2 Stunden nüchtern sein, was auch vielen Patienten schwerfällt.
Ja, aber immerhin gibt es jetzt eine Therapie. Das ist doch schon mal sehr viel wert, weil was passiert, wenn die Patienten nicht therapiert werden? Du hast ja gesagt, die bekommen sehr früh Herzinfarkte, sehr früh Schlaganfälle und sehr früh, nehme ich mal an, das ist junges Erwachsenenalter oder noch früher, oder?
Ja, also das ist natürlich immer die Frage auch, gibt es in der Familie frühe Herzinfarkte, frühe Schlaganfälle? Gerade Männer sind oft früh verstorben und wenn wir einen Patienten haben, der mir erzählt, er hatte mit, ich sag mal, 38 einen Schlaganfall, das ist ja vollkommen gegen die Norm, oder ein Herzinfarkt. Gibt natürlich viele andere Ursachen, das ist gar keine Frage, aber dann sollte man auf alle Fälle hellhörig werden, weil das ist natürlich auch ein Risiko, einen weiteren zu bekommen, ja, einen weiteren Herzinfarkt, weiteren Schlaganfall, aber auch Nierenschäden. Und daran kann man schlussendlich versterben. Die Lebenszeit ist tatsächlich bei unbekannten Morbus Fabry vermindert.
Ja, das sind ja schon mal ganz schön viele Informationen. Haben wir noch irgendetwas vergessen aus deiner Sicht, was wir dringend noch erzählen müssen? Oder was du uns dringend noch sagen möchtest?
Ja, es gibt ganz viel. Also ich würde einfach sagen, eine gute Anamnese ist total wichtig. Nach frühen Herzinfarkten, frühen Schlaganfällen fragen, Niereninsuffizienz in der Vergangenheit. Diese Parästhesien, diese Schmerzen, die sollten schon mal einen dran denken lassen, besonders dann, wenn auch Medikamente nicht gut helfen. Eine gute Frage ist auch immer, ob die Patienten schwitzen können, weil das ist auch so ein Symptom. Die Patienten können oft nicht schwitzen oder sind die Letzten in der Sportgruppe, die irgendwie schwitzen. Ich frage die Patienten oft, ob sie gerne in die Sauna gehen oder ob sie Sauna aushalten. Auch das ist immer so, weil oft, wenn man so Hitze nicht verträgt, immer so ein gutes Indiz für, ich kann Hitze nicht vertragen. Ja? Wärmflasche oder so drauflegen ist was anderes. Also Sauna finde ich eine gute Frage. Und man weiß einfach, dass es viele Fehldiagnosen gibt. Und deswegen immer mal bei unklarem Rheuma, wenn da auch Medikamente nicht so helfen, Fibromyalgie, neuropsychologischen Erkrankungen, sollte man einfach mal den Morbus Fabry auf dem Schirm haben.
Ja, das sind nochmal ganz wichtige Hinweise, ne? Gerade zu den Fehldiagnosen, glaube ich, das ist auch nochmal eine wichtige Sache. Ja, dann fasse ich das nochmal zusammen. Also, wir haben uns heute ein bisschen beschäftigt mit dem Morbus Fabry und du hast gesagt, das ist eine lysosomale Speichererkrankung. Und diese Lysosome im Körper, die sind dafür verantwortlich, den Müll in den Zellen abzutransportieren. Das heißt, wenn die nicht richtig funktionieren, dann wird der Müll entweder gar nicht abtransportiert oder nicht, oder einfach unvollständig abtransportiert. Und dafür zuständig ist ein sogenannter Galactosidase A-Defekt. Das ist ein Enzym, das wir eben brauchen, damit das funktioniert mit dem Mülltransport in den Zellen. Betroffen ist ungefähr einer von 40.000, aber es gibt eine hohe Dunkelziffer. Es gibt auch andere Zahlen, die sind dann einer von 170.000. Also alles nicht so ganz klar, wie viele wirklich betroffen sind, weil die Symptome sind sehr, sehr vielfältig. Da können die Nerven betroffen sein und neuropathische Schmerzen machen. Das ist der Grund, warum sie dann eben diese Patienten häufig bei uns vorstellen in der Schmerztherapie. Wir haben ja bei dem Podcast Neuropathie gehört, dass neuropathische Schmerzen schon sehr, sehr unangenehm sein können. Und dann können aber auch Gefäße betroffen sein. Und das betrifft dann das Hirn, das Herz, die Nieren. Das heißt, es kann früh Schlaganfälle geben, schon in sehr, sehr jungem Alter, oder Herzinfarkte. Augen, die haben eine ganz spezielle Erkrankung in der Hornhaut, die der Augenarzt eigentlich sofort sieht, wenn er mit der Spaltlampe reinguckt und dann direkt daran denken muss. Ja, Morbus Fabry wird vererbt und zwar eine sogenannte X-chromosomale Erkrankung. Das heißt, er wird bei Frauen, die wir ja XX haben, Männer haben XY. Wenn eine Frau betroffen ist, kann er also an ihre Söhne oder auch an ihre Töchter weitergegeben werden, auf dem X was betroffen ist. Bei Männern ist es so, wenn die Erkrankten an Morbus Fabry, dann ist es so, dass alle Töchter zumindest das eine X mit Morbus Fabry haben. Die können dann erkranken, aber sie können es auch an ihre Söhne weitergeben oder auch an ihre Töchter. Die Söhne von erkrankten Männern sind gesund. Die haben ja das Y von ihrem Vater bekommen, also muss man sich da erstmal keine Gedanken machen. Wenn man den Verdacht hat, dass es sich um einen Morbus Fabry handelt, dann gibt letztendlich ein Gentest wirklich Aufschluss darüber. Bei Männern wird vorher oft die Galactosidase A getestet und die ist dann einfach vermindert. Bei Frauen ist sie oft nicht mal vermindert, wenn die betroffen sind. Deswegen da immer ein Gentest. Ja, bei all diesen Erkrankungen, die wir jetzt erwähnt haben, sollte man mal an einen Morbus Fabry denken. Und wenn man dann so einen Gentest machen möchte, da gibt es spezielle Labore, zum Beispiel München oder Bad Oeynhausen. Da muss man sich ein bisschen mal durchfragen. Aber es gibt natürlich auch sehr viele spezialisierte Zentren. Du hast gesagt, bei euch in Gießen ist eins. Und das sind sogenanntes Zentrum für seltene Erkrankungen. Die kann man dann auch im Internet finden. Und die sind meist in Kinderkliniken angesiedelt. Also auch wenn man als Erwachsener hingeht, nicht wundern, dass gehört dann dazu. Die werden dann alles nochmal durchgucken, alle Organe und Strukturen, die von einem Morbus Fabry betroffen sein können, nochmal untersuchen. Und erst wenn klar ist, dass es wirklich ein ausgeprägter Morbus Fabry handelt, wird eine Behandlung angesetzt, weil diese Behandlung ist entweder eine Enzymersatztherapie, die sehr, sehr teuer ist und die alle 2 Wochen als Infusion durchgeführt werden muss, oder eine sogenannte Chaperon-Therapie. Das bedeutet, das Enzym, das Galactosidase A, die ist einfach durch den Gendefekt falsch gefaltet. Die wird dann über diese Chaperon-Therapie dazu gebracht, dass es sich wieder entfaltet. Und das sind Tabletten, die eingenommen werden müssen, und zwar alle 2 Tage. Und da ist es wichtig, dass die Patienten vor und nach Einnahme der Therapie 2 Stunden nichts essen und nichts trinken dürfen, was vielen manchmal schwerfällt. Dran denken, wenn jemand eine Fibromyalgie hat, irgendwelche rheumatischen Erkrankungen, die nicht auf die Therapien richtig ansprechen, dann sollte man vielleicht doch auch nochmal an einen Fabry denken. Jo, das war vieles und das war, finde ich, extrem informativ und es gibt das gar nicht so selten. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, liebe Dorothea, für diesen tollen Podcast.
Vielen, vielen Dank. Es hat wie immer Spaß gemacht.
Ja, und damit sind wir für heute am Ende und das war der Podcast zum Thema seltene Erkrankungen, gut zu wissen, der Morbus Fabry. Wir haben jetzt über eine wichtige seltene Erkrankung besprochen, aber wir haben ja gehört, es gibt derer ca. 8000 und darunter sind auch einige gar nicht so seltene Erkrankungen, wie zum Beispiel die akute hepatische Porphyrie, und die und noch andere werden wir Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in einem weiteren Podcast vorstellen. Aber es gibt auch noch viele andere interessante Themen im Podcast Schmerzmedizin konkret und die finden Sie alle in unserer Mediathek. Neue Podcasts mit spannenden Themen erscheinen zudem alle 14 Tage donnerstags. Hören Sie rein, sagen Sie es weiter. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, die uns zuhören. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.